Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Können Dinge Geschichten erzählen? Diese Frage klärt die erste große Retrospektive der Designerin Hella Jongerius. Ihre Objekte finden sich im Museum of Modern Art in New York, aber auch in Schuhläden im Regal oder bei IKEA. Und welche Geschichten das sind, das hören Sie gleich. Außerdem fragen wir, ob die diesjährige Oscar-Verleihung ähnlich politisch wird wie die Berlinale. Und wir sprechen über eine Kunstgalerie in Beirut, die trotz des Kriegs im Nahen Osten geöffnet bleibt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Fazit in der Kultur vom Tage. Seit Beginn des Iran-Kriegs greift Israel auch den Libanon heftig an. Auch in der vergangenen Nacht hat das israelische Militär nach eigenen Angaben eine weitere Welle von Luftangriffen geflogen und erneut Stellung der Hisbollah-Miliz attackiert. Dabei sollen nach libanesischen Angaben mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Mehr als 700.000 Menschen sollen sich seit der amerikanisch-israelischen Kriegserklärung gegen den Iran auf der Flucht befinden. Zudem wurden die Parlamentswahlen im Land verschoben. Der libanesische Theaterregisseur und Künstler Rabih Mroui sagte dazu in unserem Theatermagazin Rang 1.
Wenn wir auf die politische Ebene schauen, der Libanon leidet seit vielen, vielen Jahren unter politischen Spannungen, aus denen immer wieder Kriege entstehen, Bürgerkriege oder Kriege mit Nachbarn. Wir haben es eben auch mit ganz besonderen Nachbarn zu tun. Früher war es das Assad-Regime, heute ist es die israelische Netanjahu-Regierung. Dazu kommen unsere internen Probleme durch konfessionelle Spannungen. Es ist eine äußerst komplizierte Situation.
So Regisseur Rabih Mroui, der gemeinsam mit der Theatermacherin Lina Maidalani in diesem Jahr mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet wird. Die Konflikte im Libanon sind auch immer wieder Teil ihrer Projekte und Lecture-Performances. Über die komplizierte Situation im Libanon habe ich heute am frühen Abend mit André Zweier-Semmler gesprochen. Die Soziologin und Galeristin leitet eine Galerie in Hamburg und Beirut. Guten Abend.
Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Sehr gern. Was hören Sie denn momentan aus dem Libanon von den Mitarbeitenden Ihrer Galerie?
Gestern Nacht konnten sie alle nicht gut schlafen, weil die Flüge der Israelis fliegen sehr tief und es hat immer wieder Anschläge gegeben und die Häuser haben gewackelt. Und Beirut ist klein. Wenn die Israelis sagen, dass sie Südbeirut angreifen, müssen sie sich vorstellen, dass das überall in Beirut zu spüren ist, als wäre es direkt nebenan.
Nachdem die Hisbollah diese Woche dann ja auch die bislang größte Angriffswelle auf Israel gestartet hat, nachdem die Hisbollah heute auch direkte Kämpfe mit der israelischen Armee im Südlibanon gemeldet hat, wie groß ist denn die Sorge der Menschen, auch ihrer Mitarbeitenden, dass die israelische Armee dann auch wirklich verstärkt zivile Ziele ins Visier nehmen wird?
Das tun sie ja bereits. Sie greifen zwar sehr gezielt an, aber die Angst und der Krieg ist überall. Und die Bevölkerung ist wie ein Stein zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite die Pest, das ist die Hisbollah, und auf die andere Seite die Cholera, und das sind die Israelis. Und die Israelis haben bereits den Südlibanon okkupiert und das Land und die Felder phosphorisiert, sodass es auf 20 Jahre nichts mehr wachsen kann. Sie verbrennen die Felder und es sind im Süden nicht nur Hisbollah-Mitglieder, es sind auch Christen und weitere andere Religionen. Und es sind, wie Sie bereits in der Anmoderation sagten, fast 800.000 Menschen im Libanon auf der Flucht.
Ja, und in dieser Lage zwischen diesen Fronten gehen Ihre Mitarbeitenden trotzdem in die Galerie zur Arbeit. Warum tun Sie das?
Sie sagen alle, dass sie in der Galerie miteinander sind und zu Hause werden sie noch nervöser. Und wenn sie am Computer arbeiten, ist das eine Ablenkung und eine Beschäftigung. Und da wir in Sachen Kultur arbeiten, denken wir und hoffen wir, dass wir Spuren für die Zukunft überlassen, die nicht nur Krieg und Terror sind. Und wir hoffen, dass das, was wir tun und die Kunst und Kultur, die wir daraus tragen aus dem Libanon, die Zeugnisse, wie Sie eingangs zitierten, zum Beispiel Rabih Mroui, der auch Teil der Galerie ist, sie sind alles Stimmen aus dem Libanon, die Hoffnung den Menschen und Hoffnung der Welt zeigen wollen. Und die Arbeiten der Künstler, die wir vertreten, haben alle mit Menschenrechten zu tun. Und wir hoffen sehr, dass wir, auch wenn es minimal ist, helfen können, Hoffnung geben können.
Ja, in dieser Situation, die ja auch wirklich sehr gefährlich ist für die Menschen, weil sie zum Beispiel Angst vor Einschlägen haben, im Freien bleiben müssen, weil es keine Schutzräume gibt. Wie schaffen Sie das dann auch, Sie persönlich aus Deutschland heraus, die Mitarbeitenden zu unterstützen, damit der Betrieb der Galerie aufrechterhalten bleiben kann?
Ich hätte am Sonntag nächster Woche fliegen sollen. Nun habe ich meinen Flug verschoben. Wir reden natürlich täglich miteinander und es ist jedem Mitarbeiter überlassen, ob er in die Galerie kommt oder nicht. Und die Angriffe waren bis jetzt sehr gezielt, sodass man mehr oder minder einkalkulieren kann, wann die Gefahren und wo sie liegen.
Was hören Sie denn von Künstlerinnen und Künstlern im Libanon? Wollen die bleiben oder versuchen die auch ins Ausland zu gehen nach und nach?
Zum Beispiel zurzeit ist dort Akram Zaatari und Rayan Tabet, zwei unserer Künstler, mit denen rede ich auch sehr regelmäßig. Sie wollen bleiben. Sie wollen bleiben, weil sie denken, dass ihre Rolle jetzt dort ist und dass sie helfen wollen, mit Menschen reden und mit Menschen arbeiten. Und sie wollen nicht weg. Und sie meinen, wenn sie weg wären und weiter weg sind, haben sie noch mehr Sorge. Wenn sie auf dem Ground sind, können sie eher die Gefahren einkalkulieren und, wie gesagt, ideelle Hilfe leisten.
Die libanesische Gesellschaft galt ja auch vor dem aktuellen Iran-Krieg als innerlich zerrissen. Regisseur Rabih Mrouei hat eben ja auch diese konfessionellen Spannungen angesprochen. Wie zerbrechlich ist die Lage denn im Libanon, was den Zusammenhalt der Menschen angeht? Und welche Rolle kann Kunst dabei vielleicht auch spielen?
Nun, wir sind ja 18 Religionen im Libanon. Es leben miteinander 18 Religionen. Natürlich führt das zu Bürgerkriegen, wie wir es erlebt haben. Aber ich glaube, dass diese Zerwürfnisse kommen auch aus dem Ausland, von Israel, immer wieder Bedrohung kommt und uns auseinanderreißt.
Ihre Galerie war schon vor knapp 6 Jahren bei der gigantischen Explosion im Hafen Beiruts schwer beschädigt worden. Und mit dem Wiederaufbau, da haben Sie ein Zeichen gesetzt für Kontinuität, auch betont immer wieder, dass es eben für die Menschen wichtig ist, weiterhin qualitativ gute Ausstellungen sehen zu können. Jetzt waren Hilfsorganisationen auch vor einer humanitären Katastrophe im Libanon, wenn sich die israelischen Angriffe noch weiter verstärken. Es ist ja auch von einer großen Bodenoffensive die Rede. Gibt es dann irgendwann für die Galerie auch keinen Plan B mehr? Wie sehen Sie in die Zukunft?
Ich lebe in die Gegenwart und ich will gar nicht in die Zukunft im Moment gucken, weil ich hätte zu viel Sorge. Und wir werden so lange machen, wie es uns möglich ist und wie ich lebe, weil das ist unsere DNA, das ist unser Auftrag und wir werden nicht aufhören.
Welche Rolle spielt es denn in diesen Zeiten auch, den Austausch jetzt zwischen Beirut und beispielsweise der Galerie in Hamburg aufrechtzuerhalten?
Die Hamburger Galerie ist praktisch die Botschaft der Beiruter Galerie. Unsere Rolle war immer, Brücken zu bauen und die Kunst aus dem arabischen Raum in den Westen zu tragen, in Museen zu tragen. Und nur so macht die Arbeit, die wir leisten, auch international Sinn. Es ist sehr wichtig, dass wir die Arbeiten unserer Künstler propagieren und in Museen platzieren und auf internationale Ausstellungen, weil nur so bleiben Zeugnisse für die Zukunft und hoffentlich auch positive Zeugnisse durch die Arbeiten der Künstler und nicht nur Krieg und Mord und Totschlag. Und zum Beispiel auf der nächsten Biennale in Venedig haben wir mehrere Künstler. Walid Raad wird in der Hauptausstellung sein. Dana Awadhani, die wird Saudi-Arabien vertreten, weil uns geht es ja nicht nur um Libanon. Uns geht es um den gesamten arabischen Raum. Uns ist es wichtig, dass Künstler, wichtige Künstler aus dem arabischen Raum, dass ihre Stimme gehört wird im Westen. Und nur so können wir das Positive transportieren und die Hoffnung für eine Zukunft.
Vielen Dank für das Gespräch, André Zweier-Semmler. Sie leitet Galerien in Beirut und Hamburg. Vielen Dank.
Dankeschön.
Egal von wo Sie gerade zuhören, Sie dürften von jeder Menge Objekten umgeben sein. Und die sind nicht tot, sondern wie Lebewesen, sagt die Designerin Hella Jongerius.
Ich denke, wenn man sich in seinem eigenen Zuhause umsieht, hat man Beziehungen zu seinen Gegenständen. Einige sind Geschenke, andere hat man selbst gekauft oder von seinen Eltern geerbt. All diese Dinge tragen unterschiedliche Geschichten in sich. Sie sind Zeugen deines Lebens. Sie geben dir Identität. Sie gehen kaputt. Du reparierst sie. Rund um einen Gegenstand gibt es so viele Geschichten. Und genau das interessiert mich.
Und mit dieser Neugier prägt Jongerius seit über 30 Jahren ein neues Verständnis von Design. Mit Hella Jongerius' Whispering Things widmet das Vitra Design Museum der niederländischen Künstlerin jetzt eine erste große Retrospektive. Und darüber spreche ich mit Matteo Kries, dem Museumsdirektor. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Für alle, die mit dem Namen Jongerius im ersten Moment noch nichts anfangen können, welche ihrer Gegenstände prägen denn unseren Alltag?
Also Hella Jongerius hat etliche Gegenstände entworfen, die man kennt, aber die man ihr vielleicht nicht zuschreibt. Zum Beispiel für IKEA hat sie Vasen entworfen und Wandbehänge. Sie hat für Nike eine eigene Version des bekannten Air Force One Sneakers entworfen oder Schuhe für die Marke Camper. Also das sind so Produkte, die man vielleicht schon gesehen hat von ihr, aber oft steht ihr Name eben nicht groß oben drüber.
Das ändert sich jetzt wahrscheinlich bei dieser Retrospektive. Man kann also Dinge entdecken, die man vielleicht schon kennt. Gibt es auch Objekte, die eher unbekannt sind, die zu sehen sind?
Ja, also das ist eigentlich das, wofür Hella Jongerius bekannt ist, für ihre ungewöhnlichen, auch oft sehr künstlerischen Werke. Zum Beispiel hat sie ganz früh in den frühen 90er Jahren, als sie gerade die Uni verlassen hatte, ein Waschbecken aus flexiblem Gummi gestaltet und dann gleich danach auch noch eine Urne aus Gummi. Also sie hat oft irritiert mit Materialkombinationen, die völlig ungewöhnlich waren und hat dadurch auch uns dazu gebracht, anders über unseren Alltag nachzudenken.
Sie will den ja auch immer hinterfragen mit ihren Kunstobjekten. Wie macht sie das denn?
Sie verwendet oft traditionelle Handwerkstechniken, wie zum Beispiel Keramik. Sie ist selber eine sehr, sehr gute Keramikerin. Oder Sticken. Sie kennt sich unglaublich gut aus mit Webtechnologien. Aber dann nimmt sie diese Techniken und setzt sie auf eine sehr ungewöhnliche, avantgardistische Weise ein. Also nur um Beispiele zu nennen, sie hat angefangen, Bricks, also Backsteine, zu weben. Das heißt, es sind Konstruktionssteine, die aber gewoben sind aus Textilfasern und die mit Solarsensoren durchsetzt sind und dadurch Energie aufsammeln. Oder sie hat Vasen bestickt. Also sie bringt oft zwei oder drei sogar Techniken zusammen und führt sie in eine Collage über, die dann als Gesamtkomposition sehr ungewöhnlich ist.
Sie hat im Interview mit Deutschlandfunk Kultur auch über diese Handwerkstechniken gesprochen. Es ist ja auch eine Retrospektive, geht um 30 Jahre künstlerisches Schaffen. Eigentlich ging es eher darum, ja, was sich denn vielleicht verändert hat in ihrer Arbeit. Und da wusste sie gar nicht, ob sich ihre Herangehensweise so stark gewandelt hat. Aber es gab doch eine Konstante.
Die Themen sind noch dieselben. Ich möchte in der Herstellung von Produkten Spuren des Menschlichen finden, eine Beziehung zwischen den Produkten und den Objekten um uns herum schaffen, sodass wir uns bewusst werden, wie viele Schichten in unseren Gegenständen stecken und dass sie eine Stimme haben. Und ich habe mit einem praktischeren, handwerklichen Blick auf Industriedesign begonnen.
Das fand ich auch noch ganz interessant. Wie würden Sie denn Ihr Verständnis von Design auch in Bezug auf die Massenproduktion beschreiben?
Sie ist eine Designerin, die versucht, ihren künstlerischen und oft auch konsumkritischen und sehr nachhaltigkeitsbewussten Ansatz mit in die industrielle Massenproduktion sozusagen hinüber zu retten. Also sie ist keine Person, die gerne Kompromisse macht, das kann ich sagen. Und das ist auch ihre große Qualität. Also sie tut sich wirklich schwer, immer wieder neue Konsumgüter, die niemand braucht, zu entwerfen, sondern sie sagt, sie will eigentlich nur eine Sache entwerfen, wenn sie weiß, dass die Leute sie wirklich brauchen und wenn sie sich sicher ist, dass sie etwas Neues zur Welt unserer Objekte beisteuern kann. Ansonsten lässt sie es lieber sein und es gibt viele Beispiele, wo sie Aufträge abgelehnt hat. Also sie ist eine Designerin mit einem sehr klaren Wertekompass.
Und woher kommt dieser innere Kompass?
Ich glaube, das ist tief in ihrer Persönlichkeit veranlagt. Sie ist eine sehr ernsthafte Person. Sie macht sich Entscheidungen nicht leicht. Sie geht sehr tief in ihren Recherchen. Aber gleichzeitig schafft sie es dann auch, durch diese ungewöhnlichen Collagen so eine Leichtigkeit in ihre Entwürfe reinzubringen. Teilweise auch Humor. Also Humor im Design ist was sehr, sehr Schwieriges. Das geht meistens schief. Aber bei Hella Jungerius gibt es so einen subversiven Unterton oft, mit dem sie eben Techniken neu denkt. Zum Beispiel hat sie oft Tiere in ihre Gestaltungswelt hineingebracht. Es gibt eine sehr junge Keramikserie in den letzten 2 Jahren, die nennt sie die Angry Animals. Also das sind Keramiken von Tieren, die wütend sind, die uns anschreien, die verzerrte Gesichter haben. Da bewegt sie sich also eigentlich wieder weg vom Gebrauchsdesign hin zur Kunst und verleiht eigentlich Tieren eine Stimme. Das geht auch um ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht alleine auf dem Planeten sind, sondern dass eben die lebende Welt um uns herum von Tieren und Pflanzen und eben auch Dingen bevölkert ist, die sie gestaltet.
Können Sie da jetzt auch aus diesem Archiv so eine Entwicklung in Ihrem künstlerischen Schaffen herauslegen? Ein bisschen klingt das ja gerade schon an.
Ja, sie hat eigentlich begonnen in einer sehr experimentellen Weise. Sie war direkt nach ihrem Abschluss von der Universität Mitglied der holländischen Designgruppe Droogdesign. Das war so eine Avantgarde-Gruppe Anfang der 90er Jahre. Dann ist sie aber sehr schnell bekannt geworden und hat dann schon Ende der 90er Jahre Projekte mit dem Museum of Modern Art in New York gemacht, hat angefangen, für große Firmen zu arbeiten. Also dann hat sie sich eigentlich vom Experiment hin in die Industrie bewegt. Und in den letzten Jahren bewegt sie sich aber eigentlich wieder weg und macht wieder mehr Experimente und auch künstlerische Arbeiten, auch oft installative Arbeiten, wo sie zum Beispiel Webrahmen wie Kunstinstallationen im Raum installiert. Und sie hat zum Beispiel bestimmte Techniken entwickelt von dreidimensionalen Webrahmen, also Stoffe, mit denen man Räume weben kann.
Das Vitra Design Museum besitzt ihr Archiv seit 2024. Was bedeutet das denn für Ihr Haus?
Für unser Museum ist das Hella Jungerius Archiv sehr wichtig. Es ist zum einen die erste Frau, deren Archiv wir haben. Und das ist uns also wichtig, dass wir als Museum in Zukunft nicht nur die Designgeschichte von Männern bewahren wollen, sondern natürlich auch von einflussreichen Gestalterinnen. Und unser Museum hat damit die Verantwortung, dieses Archiv auf Dauer zu erhalten und auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Ausstellung und das Buch ist jetzt ein erster Schritt, aber das Archiv steht also auch für Forschende offen. Das ist Teil unseres öffentlichen Auftrags.
Ein Startpunkt im Vitra Design Museum. Hella Jungerius Whispering Things. Die Ausstellung, die läuft noch bis zum 6. September. Vielen Dank, Matteo Kries, fürs Lebendigmachen hier in Fazit.
Vielen Dank.
In 5 Tagen sollte die Vielfalt und Kreativität des zeitgenössischen Tanzes in Deutschland sichtbar gemacht werden. Dieses ambitionierte Ziel hat sich die aktuelle Ausgabe der Tanzplattform Deutschland gesteckt. Die Veranstaltung findet seit 1994 biennal statt, immer an anderen Orten. Dieses Jahr war Hellerau, das Europäische Zentrum der Künste Dresden, Ausrichter. Und heute ist die 2026er Ausgabe zu Ende gegangen. Und unsere Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat die 5 Tage miterlebt. Hallo.
Hallo.
Für die Tanzplattform werden immer 10, manchmal 12 Tanzstücke ausgewählt. Das Verfahren ähnelt ein bisschen dem beim Berliner Theatertreffen. Auch hier gibt es eine unabhängige Jury, die die Stücke dann auswählt. Im Falle der Tanzplattform Deutschland, wie viele Produktionen konnte die Jury dann im Vorfeld überhaupt sichten?
Also die Jury hat erzählt, sie haben 550 Produktionen auf der Liste gehabt. Davon haben sie ungefähr die Hälfte live gesehen und die andere Hälfte auf dem Video innerhalb von 2 Jahren. Und man hat sich also von Beginn an der Tanzplattform Gründung entschieden, dass man vor allen Dingen die freien Produktionen auch in den Blick nimmt. Nicht die aus den Stadt- und Staatstheatern, die da bei den Tanzensembles entstehen. Dann wären das nämlich noch mehr.
Das Ziel ist natürlich auch immer herauszufinden, welche Entwicklung, welche innovativen Strömungen es gerade so gibt in der Szene. Welche Themen gab es denn in diesem Jahr, die da dominiert haben?
Das mit den Themen ist ja nicht immer so ganz einfach, weil gerade im Tanz das ja von der Mehrdeutigkeit lebt. Aber man kann schon einiges benennen. Ich würde da als erstes zum Beispiel das Thema Arbeitsstrukturen nennen in dem Stück Langes Wochenende von der Choreografin Elsa Artmann. Da geht es um die Romantisierung von Arbeitsbeziehungen, die ja vor allen Dingen da vorkommen, wo idealistische libanesische KünstlerInnen sich selbst ausbeuten. Es wird sehr viel gesprochen in diesem Stück, sich auch viel bewegt, aber viel gesprochen. Und zwar in diesem sehr achtsamen Jargon, der heute unter jungen Leuten häufig in Mode ist. So mit sanften Stimmen, aus denen aber diese passive Aggressivität, die in so einer Kommunikation liegen kann, sich immer stärker rausarbeitet. Dieses Stück hat mich total wahnsinnig gemacht mit dieser Art von Sprechen. Und darin hat es aber auch so eine ganz besondere Qualität gezeigt. Daneben gab es zwei politische Stücke, die in Zusammenarbeit von europäischen KünstlerInnen bzw. Institutionen und Künstlerinnen vom afrikanischen Kontinent entstanden sind. Reparation Nation von der Hamburger, also eigentlich Südafrikanerin, Jessica Noopen. Sie findet aber leider für die eigentlich so wichtigen Themen Reparation, Rückgabe, kulturelle Aneignung fast nur plakative Einfälle und Szenen, während die beiden Choreografinnen Stephanie Thiersch aus Köln und Alessandra Soitin aus dem Senegal in ihrem großen Stück Until the Beginnings sehr auf Augenhöhe gearbeitet haben. Und daraus entwickelt sich so eine Mischung aus Tanz und Spoken Word Performance, die zwar auch sehr direkt, aber auch ein sehr kraftvolles Panorama entwickelt über das, was es heißen könnte, gut zusammenzuleben. Und das führt mich zum größeren Bogen, denn es ist schon auffällig, dass zumindest einige der Arbeiten einen sehr direkten und einladenden Charakter haben und das Publikum sehr herzlich empfangen, auch zum Mitmachen einladen. Sascha Weitz und Stefan Kegis Produktion Spiegelneuronen funktioniert so, wo das Publikum sich eigentlich selber beim Tanzen beobachtet in einem großen Spiegel auf der Bühne. Also es gab so einen Tenor, ich würde mal sagen, Künstlerinnen reagieren auf diese auch beängstigenden Zeiten, in denen wir leben, diese verwirrenden Zeiten mit dem Impuls, lasst uns zusammenkommen, lasst uns näher kommen. Und die Tanzkunst wirkt nicht mehr so stark intellektualisiert und verkopft, wie sagen wir noch mal vor 10 Jahren.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele der Tanzproduktionen du im Vorfeld schon gesehen hattest, aber hat dich auch noch mal ein Stück so richtig überrascht? Gab es ein Highlight?
Es hat mich nicht überrascht, aber es war immer noch wirklich mein Highlight. Ich hatte dieses Stück schon gesehen und ich war total begeistert. Und zwar von der polnischen Choreografin Ewa Janowska, This Wasting Patience. Ich hatte das in einem ländlichen Residenzzentrum in Mecklenburg-Vorpommern gesehen mit 300 Gästen aus der Nachbarschaft und 30 Hipstern aus Berlin und Hamburg. Und das ist ein fantastisches Duett zu einem der berühmtesten Songs von Dionne Warwick. Also dieser Song, der läuft quasi in Dauerschleife, während diese beiden jungen Tänzerinnen für uns tanzen. In durchsichtigen Kleidern, in zerrissenen Jeans. Und das ist so sinnlich. Es zieht einen total in den Bann und gleichzeitig ist es so erschöpfend für die Tänzerin. Und man kann unheimlich viele Assoziationen haben, den eigenen Körper zum Objekt machen, es genießen, sich aber auch damit anpreisen oder verkaufen. Und die Tänzerinnen stellen eine ganz große Nähe zum Publikum her und es funktioniert einfach genauso gut in einer High-End-urbanen Kunstgalerie wie in einer Scheune auf dem Land. Und es ist ein fantastisches Stück, mein absolutes Highlight.
Kann man trotzdem anhand der Stücke auch irgendwie ablesen, welche Regionen in den letzten 2 Jahren eben besonders florieren oder wo es eine besonders prägende, einflussreiche Szene gibt?
Also das hat sich überhaupt nicht geändert in all den Jahren, in denen ich die Tanzplattform jetzt beobachte. Das bleibt immer Berlin, Hamburg, München, wobei Berlin auch dieses Jahr wieder überproportional vertreten war. Auch Nordrhein-Westfalen hat ja auch eine große Tanzszene, aber andere Bundesländer, wie zum Beispiel die ostdeutschen Bundesländer oder auch Baden-Württemberg, wo es sehr große Tanzszene gibt oder gar so eine Ecken wie Rheinland-Pfalz oder das Saarland oder so, die sind einfach wenig bis gar nicht vertreten und nicht nur in diesem Jahr, sondern generell.
Woran liegt das?
Da beobachten wir schon, wie unterschiedlich eben auch die Förderungen sind, wo sich die Künstlerinnen hingezogen fühlen. Aber natürlich hat es vor allen Dingen wirklich mit den Möglichkeiten für die Produktion zu tun.
Ja, und du sprichst die Kürzung in den Kulturhaushalten der Länder an, die die zeitgenössische Tanzszene betroffen haben. Aber ich denke da auch natürlich beispielsweise ans Bündnis internationaler Produktionshäuser, das seit 2026, seit diesem Jahr im Bundeskulturetat nicht berücksichtigt wurde. Hier gehört ja Hellerau dann zum Beispiel auch dazu, der Gastgeber. Hat man das dann in dem Programm auch gespürt, dass es da in den letzten Jahren Einschnitte gab?
Also interessanterweise jetzt noch nicht so stark. Ich denke, das wird bei der nächsten Tanzplattform erst so richtig deutlich werden. Die Jury hat auch gesagt, sie haben schon erwartet, dass sie kleinere Produktionen grundsätzlich sehen werden. Sie haben ja auch viele kleinere Produktionen eingeladen, aber sie waren doch überrascht, dass es auch noch viele Gruppenproduktionen gibt. Und ich glaube, die drastischen Kürzungen, die wir jetzt erleben, die werden sich dann in den nächsten beiden Jahren, also in der nächsten Ausgabe, deutlich bemerkbar machen.
Vielen Dank für diesen Bericht von der Tanzplattform Deutschland, Elisabeth Nehring.
Ich danke.
Ivan Mazepa, die historische Figur, hat viele Spuren in der Kunstgeschichte hinterlassen. Liszt, Rilke, Brecht oder Puschkin haben sich mit ihm beschäftigt. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Tschaikowskis Oper über den ukrainischen Freiheitskämpfer. Aber auch die Komponistin Clémence de Grandval hat eine Mazepa-Oper komponiert. Von der Musikgeschichtsschreibung lange Zeit vergessen, gab es die heute Abend in der Oper Dortmund als szenische deutsche Erstaufführung zu erleben. Und unser Kritiker Stefan Keim kommt gerade aus der Premiere. Hallo.
Hallo.
Wer war Clémence de Grandval, die Komponistin?
Sie lebte von 1828 bis 1907 und ganz knapp gefasst, reich geboren, reich geheiratet. Eltern und Ehemann haben ihre musikalische Begabung unterstützt. Frédéric Chopin war zum Beispiel ihr Klavierlehrer. Sie muss eine grandiose Pianistin und Sängerin gewesen sein und hat nicht nur Kammermusik und Lieder komponiert, was man ja den adligen Damen im 19. Jahrhundert gelegentlich zugestanden hat. Sie hat neben Mazepa noch einige andere Opern geschrieben und die wurden auch aufgeführt, lag durchaus auch daran, dass sie dann auch die Solistinnen und Solisten teilweise selbst bezahlt hat. Wie gesagt, sie hatte Geld. Aber das soll überhaupt nicht despektierlich sein, denn was ich jetzt gerade gehört habe, ist eine unglaublich souveräne, mit allen Wassern gewaschene Komponistin voller melodischer Erfindungsgabe. Also die war jemand, diese Clémence de Grandval.
Ja, dann sprechen wir mal über ihre große Form, ihre Oper Mazepa. In Russland gilt der als Verräter, weil er eine Verschwörung gegen den Zaren angeführt hat. In der Ukraine allerdings, Mazepa war Ukrainer, sieht man ihn als Freiheitskämpfer. Wie erscheint er auf ihrer Opernbühne?
Ich glaube, sie selbst hat sich da gar nicht so sehr mit politischen Hintergründen beschäftigt, sondern einfach das Libretto genommen, weil sie da eine tolle Musik zu schreiben konnte. Sowas Heroisches und Martialisches, das war ja Ende des 19. Jahrhunderts durchaus sehr beliebt. Und man hört der Musik auch immer an, sie wollte Erfolg haben. Hier müssen wir dann gleich schon über die Regie sprechen, denn Martin G. Berger hat diesen Mazepa als skrupellosen Machtmenschen gezeichnet. Und zwar so als einen Populisten von heute und einen Superhelden. Also bei der Grand Opera, wovon wir sprechen, da gibt's ja immer Ballettmusiken. Hier wird nicht getanzt. Wenn diese Ballettmusiken kommen und auch schon bei der Ouvertüre, sehen wir in einem Schwarz-Weiß-Stummfilm einen Superhelden durch die Gegend fliegen. Sieht so ein bisschen aus, wie wenn Fritz Lang in den 1920er Jahren einen Marvel-Film gedreht hätte. Gab's natürlich Marvel noch nicht. Und es werden noch viele, viele Anspielungen auf Donald Trump gemacht. Also zum Beispiel einmal ein Knall, dann fasst sich der unglaublich gute Sänger Mandlahim Debele an das Ohr, geht kurz in die Knie und kommt mit der Siegerpose wieder hoch. Also zwischendurch ist Mazepa Donald Trump.
Wie wirkt denn dann diese aktuellen Bezüge in Kombination mit der alten Musik von Grandval?
Das ist höchst interessant. Ehrlich gesagt fand ich einige dieser Inszenierungsgeschichten ein bisschen platt. Also Martin G. Berger geht schon auch ins Allgemeine. Er will so eine Parabel über den Krieg erzählen. Und wenn dann so eine der typischen großen Chöre kommt, wo dann die siegreiche Schlacht besungen wird, dann tragen Chor und Statisten Totenkopfmasken. Das ist alles einigermaßen wirkungsvoll, aber natürlich auch verhältnismäßig einfach. Interessant wird's eigentlich nach der Pause, wenn auch so die lyrischen Momente kommen und wo es dann auch so ein bisschen Charaktertiefe gibt. Hören wir vielleicht mal Anna Sohn als Matrena. Das ist interessant, wo wir hier von einer Komponistin sprechen, die einzige Frauenrolle. Ja. Also das hat französisches Flair, das fließt, das hat eine schöne Lyrik, aber eben diese Wucht und es kracht und scheppert auch sehr oft. Und diese einzige Frauenrolle unter lauter Männern, also der Feminismus kommt schnell an seine Grenzen bei dieser Oper, das ist eben auch jemand, die diesen Mazeppa abgöttisch liebt, die ihn überall hin folgt, die zwischendurch mal um Gnade fleht für den Vater, wenn der mal wieder umgebracht werden soll von Mazeppa, weil er in ihm einen Rivalen sieht und die am Schluss wahnsinnig wird. Also es sind schon einige Frauenklischees da drin.
Ja, jetzt befindet sich die Klassik- und Opernwelt seit einigen Jahren ja in einem Prozess, so würde ich es jetzt mal beschreiben. Man versucht, einen neuen Blick auf den alten Kanon zu werfen, den man eben schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten teilweise reproduziert und stellt dabei natürlich schnell fest, dass viele Perspektiven bislang keine oder nur wenig Beachtung gefunden haben. Und dann kommt die Musikwissenschaft, die Forschung, es gibt Noten, die vielleicht noch nicht veröffentlicht sind. Man entdeckt also auch ein ganz neues Repertoire, spannende Entwicklungen und einige Werke haben sich da ja auch schon wirklich einen festen Platz auf den Bühnen erspielt, andere weniger. Wo ist Grandvals Mazeppa da einzuordnen?
Das ist wirklich ganz interessant. Also Ethel Smyth zum Beispiel scheint es ja geschafft zu haben. Gerade in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja wohne, sind gleich zwei ihrer Opern in Wuppertal und in Detmold zu sehen. Und The Wreckers ist wirklich ein Meisterwerk und es wird ganz oft gespielt. Andere werden es da schwer haben. Also von dem Potenzial, das in dieser Oper steckt, da steckt auf jeden Fall sehr viel drin. Und die Dortmunder haben sich dem auch wirklich mit großer Kompetenz genähert. Jordan de Souza und die Dortmunder Philharmoniker, die holen wirklich alles raus, was in diesem Stück steckt. Das Gesangsensemble ist großartig. Mandler im Debele habe ich gerade schon erwähnt. Die Inszenierung sorgt zumindest nach der Pause dafür, dass es packt. Aber ich glaube, dieses Stück, dieser Mazeppa, der wird es schon schwer haben. Aber das liegt überhaupt nicht an Clémence de Grandval. Ich glaube, das liegt daran, dass wir heute mit der Grand Opera so wenig anfangen können. Wann haben wir zuletzt mal Giacomo Meyerbeer gesehen? Das kommt so selten vor. Diese Wucht, dieser Bombast, das ist ja eigentlich nicht unbedingt das, was wir so vom heutigen Musiktheater erwarten. Und ich glaube, deswegen wird das eine verdienstvolle Einzeltat sein, des Theaters Dortmund diese Oper zu zeigen. Also muss man jetzt dahin und die sich anhören. Es lohnt sich.
Am 22. März beispielsweise oder am 10. April, da sind die nächsten Vorstellungen dieses Fünfakters in Dortmund von Clémence de Grandval, die Oper Mazeppa. Vielen Dank, Stefan Keim, für die Eindrücke.
Gerne.
So, und dieses Jahr haben wir in Deutschland sozusagen mal Glück, was die Oscars angeht, was die Uhrzeit betrifft. Es geht früh los, um 16 Uhr Ortszeit in Los Angeles, bei uns dann um Mitternacht. Das liegt daran, dass die Academy nach sinkenden Einschaltquoten mit dem Sender ABC entschieden hat, die Verleihung im Dolby Theater vorzuziehen. Und die Sommerzeit in den USA, die spielt uns hier dann auch noch in die Karten. Ob es heute Nacht auch politisch wird, zwischen Glanz und Glamour. Reinhard Spiegelhauer wagt eine Einschätzung vorab.
Allgemein gelten die Oscars nicht als die allerpolitischsten Preisverleihungen. Lange gab es, wenn, dann höchstens allgemeinere Statements für Minderheitenrechte, Klimaschutz oder ähnlich globale Themen. In den vier Shows, bei denen Jimmy Kimmel Host war, machte der aber auch die politische Lage zum Thema. Legendär seine Live-Replik auf einen abfälligen Post von Donald Trump noch während der Show.
Has there ever been a worse host than Jimmy Kimmel at the Oscars? Bla bla bla. Make America great again.
Es habe ja wohl noch nie einen schlechteren Moderator gegeben, die Show sei fürchterlich woke, meinte Trump auf Truth Social. Jimmy Kimmel machte sich einen Spaß daraus, sich zu wundern, dass Trump überhaupt zuschaue.
Thank you, President Trump. Thank you for watching. I'm surprised you're still watching. Isn't it past your jail time?
Inzwischen ist Conan O'Brien Host und die Academy erklärt ganz offen, wir haben ihn auch deshalb gewählt, weil er ein netter Kerl ist. Sinngemäß jedenfalls. Zieht der Veranstalter also den Schwanz ein? Bloß nichts Politisches, nicht unbedingt. Academy-Präsidentin Lynette Howell-Taylor beim Lunchempfang für die Nominierten.
Some of these movies brought me to my knees. Some of them raise me up.
Manche Filme schmettern mich nieder, andere richten mich auf. Manche sind eine so dringende Flucht aus dem Alltag, andere sind erhellend. Menschlichkeit, Geschichtsbewusstsein, Mitgefühl, alles war dabei.
This was a year of all of that.
Dem Portal Hollywood Reporter sagte Howell Taylor auch,
die Oscars standen schon immer für kreativen Ausdruck, Unabhängigkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung aller Künstler. Das ist wirklich wichtig, dafür stehen wir.
Aber man möge bitte respektvoll bleiben. Es gibt eine Menge im weitesten Sinn politische Filme in diesem Jahr. Selbst die Animationshits K-Pop Demon Hunters und Zoomania 2 haben feministische und empowering Elemente, die beispielsweise andere Werte vermitteln als die aktuelle US-Regierung. In Blood and Sinners geht es um Rassismus und der Film feiert schwarze Kultur, auch das in den USA politisch hoch aufgeladen. Mehrere Oscars gelten als wahrscheinlich. Dass der Alltagsrassismus in den USA in einer Dankesrede angesprochen wird, ist nicht weniger wahrscheinlich. Als Favorit in der Kategorie Bester Nebendarsteller gilt Sean Penn. Er hat Donald Trump in der Show des ehemaligen CNN-Journalisten Jim Acosta hart angegriffen. Ich finde es nicht abwegig zu sagen, dass er wie jemand ist, der seine Partnerin, die ihn verlässt, umbringen würde, nur damit niemand anderes sie bekommt.
Nobody can.
Penn ist mit seiner Rolle als Chef einer Polizeitruppe, die Jagd auf Migranten macht, spätestens durch die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE in den Fokus gerückt. Im zugehörigen Film One Battle After Another mit den Themen Autoritarismus, Business-Elite, Medienmanipulation erkennen viele Parallelen zur Entwicklung in den USA. In seiner Dankesrede könnte Penn aber auch den Abwehrkampf der Ukraine zum Thema machen. Seit langem setzt er sich für mehr Unterstützung für das Land ein. Der eine oder die andere Preisträgerin dürfte die Ukraine, Gaza, Iran oder ganz einfach die Politik der Regierung Trump mit Sicherheit ansprechen. Aber auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die die Kategorien präsentieren und Preise überreichen, sind Kandidaten dafür. Javier Bardem zum Beispiel. Am Rande der Emmys prangerte er dem Variety-Magazin gegenüber Israel an. Israel müsse wegen des Genozids in Gaza boykottiert werden, so der Schauspieler damals.
Free Palestine.
Er ist auch Unterzeichner des offenen Briefes an Berlinale-Präsident Wim Wenders. Gut möglich, dass er auch bei seinem Oscar-Auftritt Stellung bezieht. Mit Worten, Kufia, Palästinensertuch oder auch nur einem Anstecker. Mindestens mit Ansteckern dürfte auch weiterhin an Renee Good und Alex Pratty erinnert werden, die Anfang des Jahres im Zusammenhang mit Razzien der Einwanderungsbehörde auf offener Straße von ICE-Agenten erschossen wurden. Es könnten die politischsten Oscars seit langem werden.
Bevor es in die Oscar-Nacht geht, schauen wir hier in die Feuilletons von morgen mit Klaus Pokatzki.
Habermas war nicht hip und cool, er war viel besser. Das ist eine Überschrift, mit der die Süddeutsche Zeitung auf drei Seiten den am Samstag im bayerischen Starnberg verstorbenen Jürgen Habermas würdigt. Wir werden seine Stimme vermissen. Unser Land verdankt ihm unendlich viel, kondoliert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Habermas Kindern. Nicht zuletzt in seiner Bescheidenheit ragt er über uns hinaus, hebt der Publizist Navid Kermani hervor. Obwohl der Welt prominentester Intellektueller, bewies er stets großen Sinn für das allzu Menschliche, für das rein Persönliche bis zum Klatsch, erinnert sich die Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander. Als wir ihn im Januar in Starnberg besuchten, sah er gebrechlich aus, sehr schmal, aber sein Temperament war noch ungebrochen. Und er zeigte sich empört über die öffentliche Wiederkehr des Antisemitismus. Ein Hauch von Skepsis lag über unserem Gespräch. Wie immer wollte er, dass wir noch länger bleiben, wollte unbedingt noch eine Flasche Weißwein öffnen. Beim Abschied verabredeten wir uns fürs Frühjahr. Ihm lag ein Besuch in der Synagoge Reichenbachstraße am Herzen. In München liegt diese Synagoge nicht allzu weit entfernt von Starnberg, wo Jürgen Habermas seit 1994 lebte, wo er Direktor des Max-Planck-Instituts gewesen war, nach seiner Zeit als Professor für Philosophie und Soziologie an der Frankfurter Universität. In Düsseldorf, 1929 in eine typisch bürgerliche Familie hineingeboren, der Vater Geschäftsführer der Kölner Industrie- und Handelskammer, der Großvater Theologe, erlebte Jürgen Habermas die Herrschaft der Nationalsozialisten und die Gräuel des Krieges im Kindesalter, schreibt Oliver Weber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Von dieser Bundesrepublik, deren Gesellschaft in Kontinuität zu den Jahren 1933 bis 1945 stand, war zu befürchten, dass sie nicht davor gefeit war, die Verbrechen zu wiederholen, die von den Verantwortlichen nur langsam und zurückhaltend aufgearbeitet wurden. Und Jürgen Habermas wurde dann zu einem der größten intellektuellen Kämpfer für ein anständiges Deutschland. Anders als seine halb- und ganz rechten Gegner behaupteten, lag Jürgen Habermas viel an diesem Land, an der Bundesrepublik, lesen wir in der Süddeutschen. Es lag ihm so viel an ihr, dass er sie kritisch, manchmal überkritisch und sehr genau beobachtete, meint Kurt Kister. Nur wer liebt, nicht unbedingt ein Verb, das Habermas in diesem Zusammenhang präferiert hätte, wird sich so konstant, so lang und nahezu unermüdlich mit dem Gegenstand dieser Liebe beschäftigen, mit der Bundesrepublik und ihren Zuständen. Und um die sorgte er sich noch im hohen Alter von 96 Jahren, wie etwa die Philosophin Sheila Ben-Habib, einst wissenschaftliche Assistentin von Jürgen Habermas, im Interview mit der Frankfurter Rundschau sagt. Als mein Mann und ich ihn im Dezember besuchten, sagte er einen Satz, der uns sehr im Kopf geblieben ist. Die Öffentlichkeit ist kaputt. Oliver Weber dazu in der Frankfurter Allgemeinen. Der Zerstörung der Öffentlichkeit durch die wüsten Geräusche der sozialen Medien widmete er einen kritischen, auch im hohen Alter überaus erhellenden Aufsatz. Ihn zu lesen lohnt sich eben, wie auch der Politologe Ivan Krastev in der Süddeutschen findet. Ich habe Jürgen Habermas genauso gelesen wie Thomas Mann. Nicht um die Welt zu verstehen, sondern um Deutschland zu verstehen. Jetzt weiß ich nicht, wen ich lesen soll. Er war eben nicht hip und cool, sondern er war viel besser.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau in Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlegel, wünsche Ihnen eine gute Oscar-Nacht.